Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe schaue ich auf die erste Spielzeit eines neuen Teams, nicht einer neuen Franchise. Und ihr wisst natürlich, um wen es geht. Es geht um den Utah Hockey Club. Und der Name, das nehme ich mal vorweg, ist vorläufig. Da läuft ja immer noch ein Abstimmungs-Evaluierungsprozess, wo verschiedenste Namen in der Verlosung sind. Und aktuell läuft das Team eben unter dem Namen Utah Hockey Club. Ich sag deswegen neues Team, weil die Franchise selber ja weiter besteht. Ist ja jetzt auch nicht so, dass da irgendwas aufgelöst wurde in dem Sinne, sondern die Historie der Arizona Coyotes ist eben dann auch die Historie des Utah Hockey Club. Über die Winnipeg Jets, da kann man, glaube ich, so ein bisschen debattieren, aber ich glaube, auch die sind Bestandteil der Vereinsgeschichte noch. Ja, für alle die da jetzt so ein bisschen verwirrt sind, die Winnipeg Jets Franchise, die es jetzt gibt, die ist neu, 2011, meine ich, gegründet, beziehungsweise 2011 am Ligabetrieb erstmals teilgenommen, und die Arizona Coyotes, die sind 1996, 97 nach Arizona gekommen, und das Vorgängerteam, das waren die Winnipeg Jets, legendäre Spieler zum Beispiel, Dale Howard, Chuck, Timo Solani hat in seiner Rookie-Spielzeit für die erste Winnipeg Jets-Franchise den absoluten Tore-Rekord für Rookies aufgestellt. Also das mal nur kurz so als kleiner Ausflug in die Geschichte der NHL. Ja, ihr merkt schon, ich bin in der Vorschau auf die Saison 2024-2025. Und bevor wir jetzt in die Details gehen, was den Utah Hockey Club betrifft, nochmal der Hinweis: Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf mehrere Arten machen. Zum einen über paypal.me könnt ihr einmalig ein bisschen was in den Topf mit reinwerfen. Ihr könnt über Steady HQ und dann Sport Passion dort ein Abo abschließen und regelmäßig etwas in die Kasse mit einbezahlen. Und ihr könnt dem Podcast helfen, indem ihr ihn abonniert, ganz klar, indem ihr ihn teilt, weitersagt, wo auch immer, und indem ihr ihn bewertet und da eben dann bei iTunes oder eben dann bei anderen Podcast-Anbietern eure Sterne, eure Bewertungen hinterlasst. Das hilft mir sehr, das hilft dann auch ein paar Downloads mehr zu bekommen, weil eben auch andere dann auf den Podcast aufmerksam werden. Ja, alles dazu findet ihr in den Shownotes, deswegen habe ich jetzt auch nicht die Links eben im Detail genannt. Wenn ihr euch da informieren wollt, ist das, glaube ich, relativ einfach. Damit schauen wir auf den Utah Hockey Club, beziehungsweise dann noch auf die Arizona Coyotes. 77 Punkte hatte die Franchise letzte Saison. Das waren 36 Siege, 41 in Niederlagen, 5-mal ein Extrapunkt. Das war Platz 7 in der Central und insgesamt Platz Nummer 27. Ich glaube, es war eigentlich nur eine Saison, wo man am Anfang schon ganz zufrieden war, weil sie, meine ich, relativ lange zumindest eine theoretische oder sagen wir mal eine realistischere Chance als früher auf die Playoffs hatten. Theoretisch ist die Chance ja auch meistens dann bis kurz vor Eliminierung, aber in dem Fall war es auch so, das wirkte so, dass Utah, beziehungsweise in dem Fall dann Arizona, muss jetzt aufpassen, in dem Fall war es Arizona, etwas verbessert war, aber letzten Endes hat das Team von André Tourigny dann die Playoffs nicht erreicht. Dann gab es die ganze Geschichte rund um den Owner Alex Morello und dann um den Umzug, die Relocation nach Utah. Und jetzt ist es so, dass sie da angekommen sind. Das Ganze ging ja dann im April noch vonstatten. Und dann haben sich sogar die Spieler da nochmal vorgestellt im Delta Center. Der neue Besitzer Ryan Smith ist derjenige, der das Ganze initiiert hat, und er wirkt schon sehr, sehr euphorisch, was das Team betrifft. Das Delta Center ist die Halle, in der aktuell auch die Utah Jazz spielen. Ich meine, die soll renoviert werden, wenn ich das richtig verstanden habe, und ein bisschen mehr noch hockeytauglich oder insgesamt dann für andere Sportarten tauglich gemacht werden. Ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwann einen Neubau gibt. Auf jeden Fall ist die Euphorie groß in Utah, in Salt Lake City möchte man ein Eishockey-Team haben und das wurde dann eben auch deutlich im April, kurz nach dem Umzug. Aber jetzt geht es erstmal um das, was auf dem Eis ist, nicht nur um das, was drumherum ist. Und da auf dem Eis, da fehlte den Arizona Coyotes einiges, vor allem auch in der Abwehr. Aber wir schauen einfach mal so ein bisschen auf die Statistiken. Bei den Toren, da lagen sie auf Platz Nummer 16, bei den Gegentoren auf Platz 25. Also da merkt man schon eben das, was ich gerade angedeutet hatte. Crosby Percentage war auf Platz 23, Expected Goals war auch auf Platz 25. Also die Offensive hat dann nicht so viel generiert. Die Schussquote war allerdings gar nicht so schlecht. Platz Nummer 5, 11,16, das ist ein positives Zeichen gewesen. Fangquote wieder etwas weiter unten, Platz Nummer 21. Wenn ich noch aufs Powerplay schaue, das lag auf Platz 15. Auch das war solide, Unterzahlspiel aber eben auf Platz Nummer 25. Da haben wir eben dann schon gesehen, dass da eben ja die Probleme eher dann in der Defensive lagen. Und so war es auch wenig verwunderlich, dass sie in der Offseason versucht haben, dieses Problem anzugehen. Und wie kann man das angehen? Man kann natürlich Free Agents verpflichten, man kann aber auch Tauschgeschäfte machen. Und sie haben beides gemacht. Zum einen haben sie sich Mikhail Sergachev geholt. Und der kam aus Tampa Bay. Und es war so ein bisschen überraschend, denn der hatte in Tampa eigentlich erst einen langen Vertrag unterschrieben. Wurde so als legitimer Nachfolger von Victor Hedman da gesehen. Aber offensichtlich hat man sich bei Tampa Bay dazu entschieden zu sagen, okay, wir nehmen eher andere Verteidiger, wir brauchen das Geld, um das ein bisschen mehr zu verteilen. Sie haben im Tauschgeschäft JJ Moser zurückbekommen, der war ja auch im letzten Jahr vor der Saison zu Gast, also hat da ja auch einiges so ein bisschen erzählt rund um das Team herum in Arizona und der ist jetzt eben in Tampa Bay und Sergachev ist derjenige, der ja ab sofort dann, denke ich, Abwehrchef werden soll beim Utah Hockey Club. Aber er ist nicht der einzige Verteidiger, den sie sich geholt haben. John Marino kam von den New Jersey Devils und Ian Cole von den Vancouver Canucks dazu. Robert Bertuzzo, auch ein Verteidiger. Kevin Stenlund kam aus Florida. Bertuzzo war vorher bei den Islanders. Stenlund, Stanley Cup Champion mit den Panthers. Und Kevin Connaughton von den Philadelphia Flyers. Das waren so die Hauptzugänge, also wie gesagt schon einige in der Verteidigung dabei. Bei den Abgängen, JJ Moser habe ich genannt, Stephen Kämpfer ist jetzt in der KHL, Travis Dermott hat noch keinen neuen Vertrag, Brian Little auch nicht, Nathan Smith ist in Vancouver, Jakub Voracek, ja, hat wahrscheinlich seine Karriere beendet, weiß ich nicht genau, und Josh Brown ist in Edmonton. Ja, also, wie ich schon erwähnt habe, viele, viele Änderungen in der Abwehr, um das Ganze eben dort ein bisschen zu stabilisieren. Und wenn wir dann einfach da auch mal reinschauen, dann wird Sergachev wahrscheinlich im ersten Verteidigerpaar spielen, zusammen mit Sean Dursey, der sich da auch, glaube ich, jetzt als einer der Verteidiger etabliert hat. Ist ja jetzt mittlerweile auch schon 25, also auch nicht mehr komplett jung, denke ich, einer der Kernpfeiler der Franchise. Dann in der Im zweiten Verteidigerpaar vielleicht Juuso Välimäki und John Marino und im dritten Ian Cole und Michael Kesselring. Es gibt da eine kleine Wildcard aus deutscher Sicht, denn Maximilian Schuber, der ist einer der Draftpicks gewesen der Arizona Coyotes, 163 im 2022er Entry Draft und der durfte letztes Jahr sogar schon mal spielen gegen die Seattle Kraken. Und Schuber ist einer, der ein sehr guter Offensivverteidiger ist, hat 28 Punkte gemacht in 70 Spielen bei den Tucson Roadrunners. Und er könnte sicherlich jemand sein, der vielleicht dann nochmal hochgezogen wird, der dann auch Richtung Ende der Saison das ein oder andere Mal dort einen Einsatz bekommt und vielleicht auch dann sich ein Stück weit für mehr empfehlen kann. Es gibt noch einen zweiten Deutschen, der in der Franchise ist, das ist Julian Lutz. Als Stürmer, beide haben eine ähnliche Vergangenheit, beide mit Salzburg und München groß geworden und er hat auch bei den Roadrunners gespielt in der AHL und hatte da 24 Tore und 44 Vorlagen das Jahr davor bei den Green Bay Gamblers und ja, er ist eben jemand, der seine erste Profisaison in Nordamerika jetzt haben wird. eben bei den Roadrunners. Da kann man aber, glaube ich, noch nicht erwarten, dass der in irgendeiner Form dann ins NHL-Team hochgezogen wird. Vielleicht auch da sowas wie zum Schluss, dass man da sagen kann, okay, man testet ihn mal gegen Saisonende, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. In der Offensive, da gibt es weniger Sorgen beim neuen Team. Da ist es so, dass sie schon eine sehr gute Grundlage haben mit Logan Cooley, Dylan Gunther, Matthias Macelli, Josh Doan von der Legende der Sohn. Apropos Legende der Sohn, kommen wir auch gleich noch zu. Und dazu natürlich dann eben vorne auch ein Clayton Keller. Also das ist schon so, dass sie einige junge Spieler haben, die offensiv auch gut spielen können. Topscorer letzte Saison mit 33 Toren. Clayton Keller, 76 Punkte in 78 Partien. Dahinter auch Nick Schmaltz noch mit 22 Toren, 61 Punkten. Das ist okay. Nick Bjugstad mit 22 Toren. Also wenn man da auch mal schaut, in der Mitte, denke ich, sind sie gar nicht so schlecht aufgestellt. Wobei ich das hier außergewöhnlich finde, auf der Seite, wo ich mir gerade das Lineup anschaue, da wird Barrett Hayton als Nummer 1 Reihencenter festgestellt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der dann auch derjenige ist, der da die Top-Linie anführt. Aber wenn man das mal annimmt, Barrett Hayton, Nick Schmaltz, Clayton Keller, wie gesagt, Keller, 30-plus-Tore-Stürmer, Logan Cooley, letzte Saison auch schon einiges angegoltet, Dylan Gunther, Lawson Kraus, das ist schon sehr gut, was junge Spieler betrifft, nicht insgesamt im Niveau, aber das hat viel, viel Potenzial nach oben, was sie da haben. Nick Bjugstad, Matthias Macelli, Josh Doan eben hinten, das ist auch sehr interessant. Und in der vierten Reihe Jack McBain, Alex Kerfoot und Kevin Stenlund. Wie gesagt, Stenlund gerade frisch gebackener Stanley Cup Champion. Das ist auch in Ordnung, also da kann man so erstmal zumindest in der Phase, was sie da haben, nicht viel kritisieren. Ja, es fehlen die richtigen Superstars. Es ist kein Spieler dabei, wo du sagst, hey, der hat vielleicht nicht das Niveau von Connor Bedard, aber der ist so in der Nähe. Also da fehlt noch für mich so ein Stückchen etwas, so ein wirklicher Unterschiedsspieler. Auf der anderen Seite hat die Franchise das in den letzten Jahren auch nicht wirklich hergegeben. Also die gesamte Situation drumherum mit der Halle, mit der Unruhe, das fördert natürlich auch nicht gerade, dass du dann da solche Spieler auch dann eben entsprechend aufbauen kannst. Und zum anderen haben sie natürlich auch, das muss man ganz ehrlich ein Stück weit zugeben, dass sie da auch ein bisschen Pech gehabt haben. Ich habe erwähnt, Legenden in der NHL, Ty Iginla, das ist der Sohn von Jerome Iginla, den haben sie an sechster Stelle des 2024er Drafts ausgewählt. Da darf man, glaube ich, auch nicht zu viel von erwarten, dass man ihn jetzt irgendwie ranholt, halte ich ja schon für ein bisschen gewagt, vielleicht auch da gegen Ende der Saison. Ansonsten wäre noch Maverick Lamoureux zu nennen und Mikko Matikka als Draftpicks aus der Vergangenheit, 2022er Draftpicks, beide, die vielleicht dann eher mal ranschnuppern können und das ein oder andere Spiel machen werden. Insgesamt wird das, glaube ich, so ein kleiner Balanceakt in dieser Spielzeit, aber auch so in den nächsten Jahren für die Franchise werden, denn natürlich ist die Vorfreude groß. Ich habe jetzt auch eben relativ positiv über den Kader geredet, aber trotzdem muss ich sagen, da ist noch nicht das Potenzial da, um sehr große Erfolge zu feiern und vor allem auch um, finde ich, gesichert in die Playoffs zu kommen. Also sie haben die letzten Jahre die Playoffs nicht erreicht und es wird ein großer Schritt sein für die Franchise, jetzt von diesen 77 Punkten auf Mitte 90 zu kommen. Das sind dann knapp 10 Siege, die du mehr brauchst und das wird ein richtig hartes Stück Arbeit. Also ich traue ihnen zu, dass sie in der nächsten Spielzeit vielleicht 3, 4, 5 Siege mehr einfahren, ja. Und das mag dann auch mit einer verbesserten Defensive, vielleicht noch dem anderen ein oder anderen Extrapunkt, so in die hohen 80er reingehen, wenn sie wirklich mit Euphorie auch starten. Es besteht aber für mich auch durchaus die Gefahr, dass es am Anfang eben nicht so läuft. Ist ja auch dann neu zusammengestellte Abwehr. Es ist eine neue Situation für alle. Die Drucksituation ist auch eine ganz andere als in Arizona, wo man ja im Grunde frei aufspielen konnte, auch noch mit der Halle, mit den wenigen Zuschauern. Da war jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, die Fanlandschaft und auch die Medienwelt drumherum, dass da viel Druck entsteht. Ich kann mir schon vorstellen, dass in Utah die Fans und auch die Medien drumherum bisschen unruhiger werden, wenn das dann nach 2, 3, 4 Monaten noch nicht so läuft und wenn das Team vielleicht einfach auch schlecht gestartet ist. Also das ist schon ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss und wo man einfach aufpassen muss, dass die Franchise nicht am Anfang oder relativ schnell in so einen Negativstrudel reingerät. Was dabei natürlich helfen könnte, wäre, wenn sie gute Torhüterleistungen bekommen würden. Und Connor Ingram war, glaube ich, auch im letzten Jahr, würde ich sagen, so eine positive Überraschung. Ich habe ja erwähnt, sie hatten selber einen negativen Rekord. Also der von Ingram war positiv, 23 Siege, 21 Niederlagen. Er hatte eine Fangquote von 90,7% und einen Gegentorschnitt unter 3. Das ist jetzt etwas mit 6 Shutouts übrigens auch mit dabei bei 50 Spielen. Also das waren keine so schlechten Zahlen. Und wenn er ähnliche Bereiche, ähnliche Werte erreichen könnte, vielleicht mit einer stabilisierten Abwehr, ja, ist viel Konjunktiv dabei, dann kann das durchaus was werden mit ein paar Punkten mehr. Backup, Karel Waymaker ist für mich so ein bisschen schwer einzuschätzen. Letzte Saison war nicht so gut. Das lag natürlich aber auch am Team. Also nur auf der anderen Seite, wenn man eben sieht, Connor Ingram hatte ja das identische Team vor sich. Also da waren die Leistungen schon besser. Das war auch eher so ein 50-50-Split so ein bisschen, was die beiden da hatten. Also von daher muss man schauen, ob Connor Ingram vielleicht noch 3, 4 Spiele mehr macht, bessere Zahlen hat. Dann haben sie schon mal ein paar Punkte auf dem Konto gut geschrieben. Ja, zu was kann das insgesamt dann reichen? Also der Utah Hockey Club, das ist das erste Team, was eine Quote unter 1.000 hat. Was heißt das? Das heißt, wenn man $1 wetten würde auf den Stanley Cup Sieg des Utah Hockey Club, würde man 950 wiederbekommen. Das ist dann Platz 26 bei den Wettquoten. Jetzt muss man aber auch schon schauen, okay, Ziel wären vielleicht die Playoffs. Was ist da möglich? Central Division, ganz klar, sehr top-heavy und zwar sowohl in der Qualität vorne als auch in der Anzahl der Teams. Dallas, Nashville, Colorado würde ich als die ersten drei sehen. Winnipeg auch noch kurz dahinter. Minnesota, letzten Jahre immer mal Playoffs erreicht, aber nicht viel gerissen. Da ist es schwer einzuschätzen. Die werden sicherlich auch so wieder in dem Bereich sein. Ja, und dann kommt Utah. Frage ist bei St. Louis, wie können sie das in der Abwehr auffangen mit der Verletzung von Torrey Krug? Und die kommen übrigens als nächstes, die Blues. Also das ist das Team, auf das ich dann in der nächsten Vorschau-Folge blicke. Ja, und die Chicago Blackhawks, die werden sie sicherlich deutlich hinter sich lassen. Das muss auch der Anspruch sein von Utah. Und ansonsten muss man mal ein bisschen schauen, was auch sonst noch möglich ist. Ich will einmal ein bisschen noch in die Draft-Picks und in den Salary-Cap-Space reinschauen. Sie haben noch 9 Millionen, knapp 10 Millionen an Salary-Cap-Space. Bei den Draft-Picks ist es tatsächlich so, dass sie bei den Erstrunden-Picks in den nächsten Jahren immer nur ihren eigenen haben. Sie haben einige Zweitrunden-, Drittrunden-Picks, die man vielleicht dann auch tauschen kann, um sich nochmal so ein bisschen mehr zu verbessern, um sich ein bisschen besser aufzustellen dann. Aber so den großen Wurf kann man damit auch nicht machen. Ich schaue einmal nochmal, ob sie irgendwie diese beiden Slots auch noch haben, wo man Geld mit aufnehmen kann. Ja, also da wäre was möglich. Da haben sie noch alle drei Slots, was die Retained Money Möglichkeit betrifft. Das heißt also, wenn sie jetzt irgendwo als dritte Partei in einem Tauschgeschäft mit dabei sind, könnten sie sich da entweder einen Draftpick oder auch noch einen anderen Spieler mit reinziehen. Die Möglichkeit haben sie. Sie haben zwar Buyouts mit dabei. Patrick Nemeth, Zach Cashian und Oliver Ekman-Larsson übrigens auch immer noch, den sie bezahlen, dafür, dass er dann den Stanley Cup gewinnt. Aber das ist dann nun mal so, wenn man die Entscheidung damals dann auch entsprechend getroffen hat, beziehungsweise die Entscheidung haben ja die Vancouver Canucks getroffen und das lag daran, dass Arizona an dem Vertrag noch mit beteiligt war. Aber das nur am Rande. Also, sie hätten noch diese drei Slots, sie könnten noch ein bisschen was machen, ein bisschen kreativ sein, sich da vielleicht noch mehr Draftpicks holen, die man dann wieder umwandeln kann in Spieler, die ihnen dann vielleicht so ein bisschen mehr noch helfen, einfach ein bisschen mehr Star Power reinbringen, ein bisschen mehr Tiefe noch. Wie gesagt, das ist schon okay, sie haben einige gute Spieler, da ist eben keiner dabei, der mich so richtig aus den Socken haut. Die sind alle auch noch unter 20 die guten jungen Spieler. Also wenn ich einfach mal auch durchs Lineup schaue, also bis auf die Abwehrspieler Bertuzzo, Ian Cole, die sind 35. Ansonsten ist da auch keiner über 27, jetzt zumindest bei denen, die hier im Moment drinstehen. Und bei den Stürmern ist es auch Nick Bjugstad, der ist 32. Und wenn ich dann weiterschaue, dann kommt noch Kerfoot mit 30, ist auch erst 30, auch gefühlt schon lange in der Liga. Liam O'Brien ist noch 30 und alle anderen sind in der Range von 20 bis 28. Also auch da ein Team, was von einer Mischung her ganz gut zusammenpasst. Aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen der Pfeffer, mir fehlt da so ein Stück weit irgendwie der X-Faktor, der sie noch besser machen könnte, ein sehr guter Verteidiger. Vielleicht entwickelt sich Sergachev jetzt dazu. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, der ist jetzt raus aus Tampa. Jetzt muss er Nummer 1 sein. Jetzt ist er Franchise-Verteidiger. Das war bei Tampa nicht. Solange Hetman da rumlief, war er immer im zweiten Glied. Da kann man dann auch erzählen, ja, das ist der legitime Nachfolger. Alles richtig. Aber trotzdem ist ja Hetman noch da und hat eine gewisse Aura. Und das war vielleicht auch gar nicht schlecht für Sergachev, sich da zu entwickeln. Aber das könnte jetzt für mich so ein bisschen ein Punkt sein, wo man sagen kann, hey, wenn der jetzt eine richtige Entwicklung macht, einen richtigen Schritt nach vorne macht, seine Tore erhöht, im Powerplay der Quarterback ist, das kann jemand sein, der so ein bisschen dann dafür sorgt, dass sportlich auch die Franchise nach vorne kommt. Wie gesagt, rundherum ist im Moment da sehr, sehr viel Positives mit dabei. Ich bin gespannt, welchen Namen sie sich dann am Ende geben werden, aber das wird dann wohl vor der nächsten Spielzeit 2025, 2026 festgelegt. Für die kommende war das meine Vorschau auf den Utah Hockey Club. Wie bereits erwähnt, es geht dann weiter in der nächsten Vorschau mit den St. Louis Blues. Es kann sein, dass es dazwischen noch eine kleine Spezialfolge gibt mit einem Interview. Lasst euch überraschen. In dem Fall würde ich einfach mal sagen, will da nicht zu viel ankündigen und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.